Gut, dann komme ich zu dem, was ich für heute eigentlich auf dem Herzen habe. Ich habe ein Wort, was aus dem gleichen Brief ist wie meine letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, wo es um die erste und wichtigste Sache ging, die Paulus der Gemeinde sagen wollte. Da haben wir uns viel über das Gebet beschäftigt. Heute geht es wieder in 1. Timotheusbrief, diesmal ins erste Kapitel und dort auf Vers 5. Und hier geht es um den Kern der christlichen Lehre. Und ich lese euch das mal ganz kurz vor. Ich nehme sicherheitshalber doch meine Brille. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wenn ihr diese Worte hört, wenn ihr euch überlegt, von was redet Paulus da, dann habe ich zunächst mal gedacht, wenn man den Vers so einfach so liest, hier geht es darum, eben, wie ich es überschrieben habe, der Kern der christlichen Lehre. Das, was Paulus vermittelt hat, das Ziel der Unterweisung, die Paulus weitergegeben hat, die wir weitergeben, die überall in der Welt weitergegeben wird. Das Ziel der Unterweisung. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, das so zu sehen. Aber wenn wir den Zusammenhang dieses Verses lesen, dann werden wir feststellen, dass es sich eigentlich auf was anderes bezieht. Und ich habe diesen Teil einfach auch mit reingenommen, weil ich wichtig finde, dass wir lernen, mit Bibeltexten richtig umzugehen. Wir machen das zurzeit gerade in unserem Erbacher Hauskreis so ein bisschen, dass wir uns damit beschäftigen, wie liest man eigentlich die Bibel, auf was sollte man da achten. Und einer der Grundsätze ist immer, dass wir den Zusammenhang eines Verses mit betrachten. Und deswegen möchte ich mal ganz kurz erst darauf eingehen, welches Wort hier für diese Unterweisung im Griechischen steht. Das ist nicht so furchtbar wichtig, dass du dir das merkst, aber das griechische Wort, was hier steht, das werden wir in einem der anderen Verse wiederfinden. Ich lasse das Griechische jetzt mal weg, aber es ist einfach wichtig, dass wir feststellen, es kommt in diesem Vers vor und ich sage euch dann auch wo. Und ich lese jetzt mal den Vers im Zusammenhang von Vers 3 bis Vers 5. Da heißt es, wie ich dich bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnte, in Ephesus zu bleiben, damit du etlichen Leuten gebietest, nichts anderes zu lehren, auch nicht auf Legenden und endlose Geschlechtsregister zu achten, welche mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Und doch ist der Endzweck des Gebotes, das ist jetzt eine andere Übersetzung, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und dasselbe Wort, was hier unten steht, von hier ist mit Gebot übersetzt in der Schlachterübersetzung, in der Übersetzung, die ich vorher hatte, war es Unterweisung. Dasselbe Wort oder denselben Wortstamm finden wir im dritten Vers, wo steht, damit du etlichen Leuten gebietest. Dieses Wort gebietest ist im Griechischen dasselbe Wort, was später kommt. Das heißt, wenn Paulus im Vers 5 nun dieses Wort aufgreift, dann bezieht sich es vermutlich auf das, was er im Vers 3 geschrieben hat. Also er sagt, ich habe dir gesagt, was du den Leuten sagen sollst, wie du sie unterweisen sollst. Und im Vers 5 sagt er es dann, und der Endzweck dieser Unterweisung ist so und so. Und das ist eigentlich das, was der Paulus hier in diesen Versen dem Timotheus sagt, nämlich, dass er ihm nicht nur sagt, was er sagen soll, sondern auch, warum er es sagen soll. Die Anweisung, die Paulus dem Timotheus gegeben hat, der ja sein geistlicher Sohn, sein Adoptivsohn oder ja, einfach der, den er so unter seine Fittiche genommen hat, war, er hat gesagt, verhindere, dass Leute unnütze Lehren verbreiten. Es gibt auch heute immer wieder Leute, die, die haben Freude daran, bestimmte Lehren weiterzugeben, Lehren, die ganz neu sind oder Lehren, die sie entdeckt haben, Lehren, die irgendwie was Besonderes sind. Oder die, ja, man nennt es Sonderlehren, die einfach ja, sie besonders wichtig finden. Und Paulus sagt, dass er Timotheus sowas verhindern soll. dass es eben nicht darum geht, dass irgendwelche Spezialdinge weitergegeben werden, irgendwelche Sonderlehren oder sowas, sondern dass er darauf achten soll, dass die Lehre gesund ist und dass sie nicht unnütz ist, dass sie nicht den Kopf aufbläht, dass sie nicht zu einem riesengroßen Wissen führt und wir uns dann irgendwie toll fühlen, weil wir mehr wissen als die anderen, sondern das Ziel, was er hier im Vers 3 und 4 zunächst sagt, ist, dass die Menschen im Glauben erbaut werden. So, jetzt, ich weiß nicht, was du unter Erbauung verstehst. Erbauung ist irgendwie ein relativ altes Wort. Erbauung, das war jetzt erbaulich oder so. Also sagt man heute irgendwie nicht so wirklich. Erbauen, wenn wir es vom Wortstamm her sehen, ist was aufbauen, was größer machen, was schöner machen, was fester machen. Und das soll mit unserem Glauben passieren, dass unser Glaube stärker wird, dass wir wachsen im Glauben. Das ist eigentlich das, was das Ziel ist. Was das Ziel ist, was der Timotheus verfolgen soll, dass er schauen soll, dass die Leute was sagen, was hilft, dass unser Glaube stärker wird. So, was heißt es, wenn unser Glaube stärker wird? Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil wir haben uns da in Südtirol ein bisschen drüber unterhalten, was ist eigentlich Glaube? Um was geht es? Da geht es darum, dass wir möglichst viel Glaube haben. Es gibt ja Leute, die sagen, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Und ich glaube, das Wort Glaube ist so was, so ähnlich wie Liebe, wo ganz viele seltsame Vorstellungen auch kursieren oder wo wir zum Teil vielleicht auch gar nicht mehr wissen, was es eigentlich heißt, weil wir das Wort so oft gebraucht haben und es damit irgendwie auch seines Sinnes beraubt wird. Glaube heißt von seiner ursprünglichen Bedeutung eigentlich Vertrauen. Und wenn unser Vertrauen zu Gott wächst, wenn unser Vertrauen zu Gott größer wird, dann ist es das, was wir eigentlich brauchen. Dass wir Gott zutrauen, dass er zu seinem Wort steht. Dass wir ihm vertrauen, dass er das, was er verspricht, auch hält. Dass wir ihm vertrauen, dass das, was in seinem Wort steht, die Wahrheit ist. Dass er für uns da ist, dass er für uns sorgt, dass er uns nicht allein lässt, dass er uns die Kraft schenkt, in all den Problemen, die wir haben, einfach stark zu bleiben und mit ihm verbunden diese Sachen zu meistern. Und das ist das, was die Lehre eigentlich tun soll. Die Lehre soll nicht dazu führen, dass wir mehr wissen als die anderen und dann sagen, oh, du hast ja keine Ahnung. Wir sind diejenigen, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und das ist im Übrigen auch das, was vielen Christen immer wieder durch die Jahrhunderte hin vorgeworfen wurden, dass sie immer diejenigen waren, die alles besser gewusst haben und was auch in der Kirche über lange Jahrhunderte eigentlich gemacht worden ist. Die Sprache der Kirche war bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, also auf katholischer Seite, war Latein. Und das war kein Zufall, sondern Latein konnte einfach nur die gebildete Schicht, wenn überhaupt. Lange Zeit konnte man gar nicht lesen. Und wenn wir in die Reformation reinschauen, wir gehen ja auf das 500-jährige Jubiläum zu, dann stellen wir fest, dass ein Punkt, um den es in der Reformation ging und auch schon vor Luther, wenn wir an Wycliffe denken, wenn wir an Hus denken, dann ging es auch darum, ob die Leute die Bibel lesen dürfen. Und damals war es eben so, dass die Kirche gesagt hat, nee, du liest die Bibel besser nicht, weil du verstehst es sowieso nicht. Und das ist das, was wir heute auch als Freikirchen ganz besonders betonen, dass wir sagen, wir müssen die Bibel selber lesen. Wir müssen danach schauen, dass die Leute, die in unseren Gemeinden sind, mündige sind, die ihre Bibel selber lesen können und die nicht immer nur das glauben müssen, was ihnen vorgesetzt wird. Paulus macht es ganz deutlich, dass er sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Und wie sollen wir das tun, wenn wir nicht einen Maßstab haben, an dem wir prüfen können? Und deswegen ist es uns so wichtig, dass jeder in seinem Glauben wächst, auch in seinem Verständnis wächst dessen, was Gott eigentlich will. Genau, das ist das Persönliche. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene, wo dieses Wachstum stattfinden soll, nämlich das Wachstum des Leibes Jesu, dass der einfach auch in Quantität und in Qualität wächst. Und das ist das Ziel, was Paulus diesem Timotheus weitergegeben hat. Und jetzt kommt er im Vers 5 nochmal auf das zurück und sagt ihm, und ich lese jetzt nochmal nach meiner ersten Übersetzung, das Ziel der Unterweisung, also das Ziel dieser Unterweisung, sowohl der Unterweisung, die Timotheus seinen Leuten gibt, als auch das Ziel der Unterweisung, die die Leute wiederum ihren Hauskreisen, ihren Gemeinden weitergeben, das soll eben die Liebe sein. Das Gebot, das Paulus hier gibt, in diesem speziellen Fall, auf den sich auch unser Vers bezieht, ist im Einklang mit dem, was wir in dem Rest der Schrift finden. Ihr habt es hoffentlich schon ganz oft von mir gehört und hoffentlich auch wahrgenommen, Einer der Grundsätze, nach denen ich die Bibel auslege und nach denen wir hier versuchen, die Bibel auszulegen, ist, dass wir sagen, die Bibel legt sich selber aus. Das heißt, die Dinge, die in der Bibel stehen, widersprechen sich nicht. Und wenn wir einen Vers nicht verstehen, dann gucken wir, dass wir andere Verse finden, die diesen Vers erklären. Und wir gucken, dass die Erklärung, die dabei rauskommt, im Zusammenhang mit dem Rest der Lehre der Schrift steht und dass das ein einheitliches Bild gibt. Und das ist in dem Fall auch der Fall. Und deswegen gilt das, was Paulus hier sagt, eben nicht nur für die Situation damals, sondern es gilt eigentlich auch für die gesamte Lehre. Und jetzt komme ich auf die Liebe. Paulus sagt, das Ziel, der ultimative Punkt, auf den das ausgerichtet ist, ist Liebe. So, Liebe ist nun ein großes Wort. Manche sagen, Liebe sind 5 Buchstaben. Manche verstehen unter Liebe ein Wort mit 3 Buchstaben. Und es gibt ganz viele Leute, die unter Liebe gar nichts mehr verstehen. Schwaben sagen sowieso nie, ich liebe dich. Ist schon mal aufgefallen? Die sagen immer, ich hab dich lieb. Als ich meiner Frau meine Liebe so gestehen wollte, habe ich mir gedacht, das hört sich einfach scheiße an, wenn ich sage, ich liebe dich. Oh, Entschuldigung. Kann man das streichen von der Aufnahme? Aber das ist für einen Schwaben ist total schwierig. Aber ich hab dich lieb, da steckt ja irgendwie auch Liebe drin. Und wir merken schon mit der Liebe, da tun wir uns manchmal einfach auch schwer. Liebe ist ein großes Wort. Und vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte, wo Petrus von Jesus gefragt wird, Simon Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Und dann, ich vermute mal, dass Petrus auch Schwabe war. Und dann sagt Petrus, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da gibt es im Griechischen 2 Worte, das eine ist Agape, das andere ist Phileo. Er nimmt das schwächere Wort. So, das Agape ist schon ein großes Wort, was hauptsächlich eben auch für die Liebe Gottes verwendet wird. Und das Phileo, das finden wir zum Beispiel beim Philippus, der Pferdeliebhaber. Oder der, wo gibt es noch den Philemon. Was liebt der? Aber egal. Also das ist so, ich mag dich oder die Bruderliebe oder sowas in der Art. Oder die Fremdenfreundlichkeit. Das ist alles so diese niedrigere, kleinere Form der Liebe. Und Petrus sagt, ja, ich hab dich lieb. Und Jesus fragt ihn 3-mal und Petrus bringt es einfach nicht übers Herz, mit diesem selben Wort Liebe zu antworten. Und am 3. Mal fragt Jesus ihn dann bloß noch, Petrus, hast du mich lieb? So, wir merken schon, diese Liebe, das ist ein großes Ziel. Wenn ich zu euch sage, ja, das, was wir tun müssen, ist Liebe, dann sagt ihr entweder, ja, gut, das wissen wir, oder ihr sagt, Mensch, das ist aber schwierig, wie kann ich die Menschen lieben, die Leute, die mir Probleme machen und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz ist es das, was Gott ausmacht. Im 1. Johannesbrief heißt es, Gott ist Liebe. Und wenn wir ihm ähnlich werden wollen, dann müssen wir lieben. Und da hilft es auch nichts zu sagen, das ist schwer. Denn Gott sagt, er verlangt nichts von uns, was wir nicht können. Und das ist für mich immer so eine Motivation, wenn ich sage, okay, wenn da eine Herausforderung ist, dann ist sie genauso groß, dass ich sie schaffen kann. Das ist so ähnlich wie als David dem Goliath gegenüberstand. Da hat er nicht gedacht, der Goliath ist zu groß für mich, sondern er hat gesagt, er ist so groß, dass ich ihn nicht verfehlen kann. Kennt ihr hoffentlich schon alle. So, jede Herausforderung ist für uns mit Gott eine Herausforderung und keine Überforderung. Und das ist wichtig, das ist auch ein Teil dieses Glaubens, dieses Vertrauens, dass wir sagen, Gott überfordert mich nicht. Und egal, was mir passiert, ich werde immer eine Möglichkeit haben, siegreich aus dieser Herausforderung rauszugehen. Und das finde ich total ermutigend. So, und jetzt sagt uns Paulus ein bisschen was über diese Liebe und ich hoffe, dass ich euch da jetzt nichts Neues sage. Ich zitiere ganz kurz aus 1. Korinther 13, 1-3. Ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden könnte. Also das ist auch das, was wir in der Freizeit wieder miteinander besprochen haben, dass wir die Möglichkeit haben, in neuen Sprachen zu reden und dass es eine Möglichkeit ist, uns aufzubauen, uns selber im Glauben aufzubauen und für Dinge zu beten, von denen wir nichts wissen und so. Das heißt, wenn ich das alles hätte, aber ich hätte keine Liebe, sagt Paulus, so wären alle meine Worte hohl und leer und ohne Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden und wüsste alle Geheimnisse, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben, der Berge versetzt. Auch das haben wir miteinander besprochen. So Prophetie, Weisheit, Erkenntnis, Glaube, alles Geistesgaben, um die es in dem 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 ganz stark geht. Und wonach wir uns ausstrecken sollen, wonach wir eifern sollen. Und der Paulus sagt auch, selbst wenn ich das alles hätte und wenn ich nach menschlichen Maßstäben ein super Christ wäre, der all diese Gaben hat, und dann sagt er, und hätte, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken oder der Gemeinde geben würde und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, das wäre alles umsonst. Und dann kommt dieses eine Wort von Jesus aus Johannes 13, 35 und ich denke, das kennen wir auch alle. Und das ist auch immer so meine Rede, wenn jemand was Neues predigt, muss man immer vorsichtig sein, weil es dann vermutlich nicht biblisch ist. Aber Johannes 13, 35 haben wir auch schon oft gehört. Daran wird jedermann erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir die richtige Erkenntnis haben. Und wenn wir die richtige Lehre haben. Und wenn wir die richtigen Gottesdienstformen haben. Und wenn bei uns die Hände gehoben werden im Gottesdienst. Und wenn wir in Zungen reden und Licht und Rauch auf der Bühne haben und keine Ahnung, und Orgelmusik und 2 Stunden Gebet am Tag. Nein, Jesus sagt, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt. Und das finde ich so krass, wenn ich schaue, wie das über die Jahrhunderte in der Christenheit gelaufen ist, dann stelle ich fest, dass wir dieses Wort und das andere, wo Jesus sagt, dass das Wichtigste oder das, was er am Schluss betet und was auch ein Erkennungszeichen seiner Kinder ist, nämlich, dass sie eins sind, so wie der Vater und der Sohn eins sind, dass wir das über die Jahrhunderte mit Füßen getreten haben und dass sich die Christenheit einen Dreck drum geschert hat, was Jesus wollte. Diese Liebe und diese Einheit, die war ganz hinten auf der Liste. Und ganz vorne, da war Macht und Einfluss und Weisheit und Erkenntnis und ich weiß nicht was alles. Und wir müssen wieder zurück zu dem, was Jesus eigentlich wichtig ist. Nämlich, dass wir die Menschen lieben und dass wir füreinander da sind und dass wir eins sind in ihm. Also nicht um jeden Preis, das ist auch klar, aber dass wir eins sind. Und das ist auch der Grund, weshalb wir versuchen, auch hier in Laupheim und wo wir hinkommen, einfach die Einheit der Christen zu fordern, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Und wir tun das mit denen, die es wollen und wir versuchen das auch mit denen, die momentan noch Widerstände haben. Und da werden wir hoffentlich auch noch irgendwann zum Ziel kommen. Genau, Liebe. Wen sollen wir lieben? Jetzt mal gucken, ob wir das in der richtigen Reihenfolge hinkriegen. Genau, das wichtigste Gebot wird Jesus mal gefragt und da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von all deinen Kräften und so weiter und so fort. Das zweite, was wir lieben sollen? Unseren Nächsten, genau. Die würde ich jetzt gerne aufteilen. Die Nächsten, das sind die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Das sind auf der einen Seite unsere Geschwister. Da fällt es uns vielleicht einfacher, die zu lieben, also die Menschen in der Gemeinde. Aber auch die Menschen, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Das sind auch unsere Nächsten. Und die sollen wir lieben. Und wen sollen wir noch lieben? Uns selber, genau. Das ist jetzt am Ende der Liste, aber eigentlich, man kann es nicht gleichzeitig sagen. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, das ist so auf einer Ebene. Und jetzt habe ich euch ein paar Dinge mitgebracht und jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Der Robin kann mal die Präsentation starten und da kommt hoffentlich zunächst mal nur eine schwarze. Genau, eine schwarze, das ist okay so. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Erziehung ohne Liebe macht widerstrebend. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Und Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Es gibt ja diesen Film, ich weiß nicht, wer den kennt, Not a Fan. Wir sind keine Fans von Jesus, wir sind Nachfolger Jesu. Und fanatisch kommt ja auch von Fan. So, wir sollen nicht fanatisch sein, wir sollen nicht über Leichen gehen, wir sollen nicht all die Dinge auf der rechten Seite sein. Aber all die Dinge auf der linken Seite sind eigentlich nicht schlecht. Oder manche sind sogar gut. Aber wenn wir diese Dinge auf der linken Seite ohne die Liebe haben, dann stellen wir fest, dass uns das immer Probleme macht. Und das heißt, die Liebe ist eigentlich das, was uns ins Gleichgewicht bringt. Was dafür sorgt, dass all das, was wir sonst an Gutem in unserem Leben haben, eben nicht ins Gegenteil sich verkehrt. Schau mal. Also ich denke, am Besitz ist zum Beispiel relativ einfach zu sehen, wenn wir Besitz haben und diesen Besitz nur für uns haben wollen, dann werden wir geizig. Aber wenn wir Besitz haben und Liebe haben, dann werden wir dafür sorgen, dass dieser Besitz anderen nützt. Und ich finde es echt so krass, wenn ich schaue, wie das bei uns in unserem Land eigentlich schon von unserem Grundgesetz geregelt ist, nämlich dass Eigentum verpflichtet. Ich weiß nicht, wer das heute noch weiß, aber eigentlich steht es in unserem Grundgesetz so drin, dass derjenige, der Eigentum hat, der Besitz hat, verpflichtet ist, das zum Gemeinwohl auch einzusetzen. Und dass das eigentlich nicht nur für mich da ist. Und da sehen wir, wie die christlichen Werte, eigentlich eigentlich die Grundwerte unserer Gesellschaft wirklich auch durchziehen. Oder wenn ich an die Erziehung denke. Natürlich können wir unsere Kinder erziehen, und ihr wisst alle, dass ich ein Verfechter bin von einer konsequenten Erziehung, dass wir unseren Kindern Regeln und Grenzen setzen, und dass es gut ist für die Kinder. Aber wenn wir das tun ohne Liebe, dann wird es nur dazu führen, dass unsere Kinder widerspenstig werden. Und auch das ist was wir aus der Bibel ganz, ganz deutlich sehen. Und so kannst du im Prinzip diese ganze Liste hier durchgehen. Wenn ich nur Pflicht erfüllen muss, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, also jeder von uns muss hier in der Gemeinde putzen, und das machen wir und das müsst ihr machen und ihr gehört da schließlich hier dazu, dann wird das verdrießlich. Ja, mache ich das halt krummel, krummel, krummel. Aber wenn ich das aus Liebe tue, sowohl derjenige, der das fordert, als auch derjenige, der es tut, dann werden wir nicht verdrießlich, sondern sagen wir tun das für den Herrn. Wir tun das, weil wir das wollen, weil die Gemeinde ist nicht die Gemeindeleitung, sondern die Gemeinde sind wir. Versteht ihr? Und das ist alles, wenn die Liebe fehlt, dann haben wir echt Probleme mit allem, was wir tun. Gut, kannst wieder ausmachen, das war's dann auch schon. Und jetzt komme ich wieder zurück auf unseren Vers und dann kommen wir zu dem Teil, wo die Liebe eigentlich herkommt. Und das sind drei Quellen, aus die sich diese Liebe letztendlich speist. Das erste ist ein gutes Gewissen. Eine Liebe, die aus einem guten Gewissen kommt. Ein Gewissen ist das, was mir zeigt, was gut und böse ist. Etwas, was mir zeigt, was richtig und falsch ist. Und ein gutes Gewissen, das habe ich dann, wenn ich weiß, dass ich mich im Einklang mit dem verhalte, von dem ich weiß, dass es richtig ist. Ein schlechtes Gewissen habe ich dann, wenn ich zum Beispiel morgens zu spät losfahre, und aber trotzdem pünktlich im Gottesdienst sein will, was ein gutes Ziel ist, und dann die Geschwindigkeitsbeschränkung überschreiten muss, um pünktlich zu sein, dann habe ich hoffentlich ein schlechtes Gewissen. Wenn du da kein schlechtes Gewissen mehr hast, komm nachher zu mir, dass wir miteinander beten können. Ja, dann habe ich vielleicht auch ein schlechtes Gewissen oder schlechte Laune. Das ist wieder ein anderer Punkt. Also, wir wissen, was richtig ist und wir wissen, was falsch ist. Und wenn wir uns so verhalten, wie wir wissen, dass es richtig ist, wenn wir uns so verhalten nach dem, was wir von unserem Gewissen her als richtig empfinden, dann haben wir ein gutes Gewissen. Dann können wir ruhig sein. Wenn dich die Polizei anhält und du weißt, du hast alles richtig gemacht, dann kannst du ganz entspannt sein. Ob du es immer bist, ist eine andere Frage, aber du kannst entspannt sein, weil du weißt, ich habe nichts falsch gemacht. Manchmal fragst du dich, habe ich nicht vielleicht doch was übersehen oder so, kann schon auch sein. Aber das ist ein gutes Gewissen. Ich habe keine Angst, dass irgendwas ans Licht kommt. Ich denke mir immer, wenn so ein Skandal wieder hochkommt, ich denke mir immer, wie können Leute mit so einem Wissen leben? Die genau wissen, dass sie Leichen im Keller haben, die irgendwann auf jeden Fall ans Licht kommen. Und die Frage ist, leben wir in diesem Licht? Wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, heißt es in der Bibel, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes reinigt uns. Gut. Das nächste, das heißt doch, ich sage das vielleicht doch noch dazu. Das heißt für mich auch, dass ich zu meinen Fehlern stehen kann. Also wenn mich jemand auf einen Fehler aufmerksam macht, dann muss ich mich nicht rechtfertigen und ich muss nicht zurückschießen, muss nicht dem anderen sagen, wie schlecht er ist und was er alles falsch gemacht hat, sondern kann ich sagen, okay, da hast du recht, habe ich falsch gemacht, möchte ich in Zukunft besser machen. Das trägt im Übrigen auch zu einer liebevollen Beziehung bei. Die zweite Quelle, wo die Liebe herkommt, ist der ungeheuchelte Glaube, was Paulus hier sagt. Und das fand ich total interessant, dass Paulus nicht nur sagt, ja, der Glaube, sondern es gibt offensichtlich einen ungeheuchelten Glauben und einen geheuchelten Glauben. Und der geheuchelte Glaube ist nicht gut. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle miteinander keinen Glauben heucheln, keine Liebe heucheln. Dass wir nicht hier, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, unser Sonntagsgesicht aufsetzen und auf heile Welt machen. Ich erinnere mich noch sehr gut vor einigen Jahren, da bin ich etwas zu spät in den Gottesdienst gekommen, in der Ulmer Gemeinde, hatte damals auch nichts zu tun. Und an diesem Vormittag hatte ich mich mit meiner Frau tierisch in der Wolle. Und dann bin ich eben so aufs Gemeindehaus zugegangen und jemand anderes war auch noch gerade draußen, kam wahrscheinlich auch zu spät, weiß ich nicht. Und wir waren beide dann so eben relativ eilig auf dem Weg nach drin und dann hat er einen Fehler gemacht. Er hat mich gefragt, Wolfgang, wie geht's dir? Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt kann ich entweder heucheln und sagen, ja, alles gut, oder sagen, ja, also es gibt ja also christliche Formulierungen. Ich sage zum Beispiel meistens, besser als ich es verdient habe, oder im Herrn geht es mir immer gut, das ist richtig fromm. Wir hatten einen älteren Bruder in der Ekklesia, der hat immer gesagt, im Herrn geht es mir gut, wie es mir sonst geht, weiß ich nicht. Also ihm habe ich das irgendwie abgenommen, ansonsten würde ich das ja eher nicht so gut finden, diese Antwort. Und ich war damals halt ehrlich und habe gesagt, mir geht's schlecht. So, was machst du jetzt? Für die Nachfrage war eigentlich keine Zeit. Peinlich, betretenes Schweigen und dann sind wir halt zusammen reingegangen. Aber versteht ihr, wir können natürlich heucheln und sagen, ja klar, alles gut, alles schön. Oder wir leben damit, dass wir den anderen vielleicht auch mal zumuten, dass es uns nicht gut geht. Genau. Und Paulus möchte den ungeheuchelten Glauben. Und er sagt, der ungeheuchelte Glaube, der führt dazu, dass wir Liebe entwickeln, dass wir Liebe haben. Und dieser ungeheuchelte Glaube, der hat auch mit diesem reinen Gewissen was zu tun. Es geht darum, dass ich nicht schauspiele, dass ich nicht versuche, irgendwas darzustellen, was ich nicht bin. Da darf ich dann auch mal dazu stehen, dass ich manche Dinge nicht glauben kann. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich frisch in der Gemeinde war, ich schätze, das war so 1984 in Ulm damals, da saßen wir in unserem Jugendkreis zusammen, der damals so aus ungefähr 7 Leuten bestanden hat. Und ich war da relativ neu und kannte die anderen auch noch nicht so. Und dann haben wir eine Kassette zusammen angehört und da ging es um Gebet und um Glauben und so. Und ich habe mir gedacht, ich verstehe das alles gar nicht, was der da sagt. Und alle, ja, genau und so. Und dann hat eine gesagt, also Leute, das muss ich schon mal eine Frage stellen. Ich verstehe gar nicht, von was der da redet. Da dachte ich mir, wow, da geht es einem wie mir. Und er hat einer nach dem anderen zugegeben, dass eigentlich keiner verstanden hat, um was es da ging. Und ich dachte mir, ja, ungeheuchelter Glaube ist irgendwie anders, oder? Ja, klar, der Herr ist gut und der Herr macht keine Fehler. Ja, ich erinnere mich noch, als wir relativ frisch nach Langenau gezogen waren, da stand eines Nachts um 2 Uhr die Polizei bei uns vor der Tür und hat uns eröffnet, dass der jüngere Bruder von meiner Frau, der damals bei uns wohnte, tödlich verunglückt war. Ja, preis dem Herrn, alles gut, oder? Und da kannst du nicht sagen, ja, der Herr macht keine Fehler. Doch, natürlich haben wir das auch gesagt, aber du sagst es anders, verstehst du? Und da dürfen wir doch auch mal sagen, ja, ich weiß auch nicht, ob das alles so richtig ist. Da dürfen wir doch mal zugeben, dass uns das Mühe macht und dass uns das manchmal ins Zweifeln bringt. Und dass wir vielleicht manchmal das, was wir in der Bibel lesen, auch gar nicht glauben können. Und dürfen sagen, Gott, ich verstehe das nicht. Das haben die Psalmisten gesagt. Der Psalm 73, muss mal lesen. der haut Gott die Dinge um die Ohren und es sagt, also ich finde es unmöglich. Ich versuche hier ein gottgefälliges Leben zu führen und alles schlecht in meinem Leben und hier der Gottlose, dem geht's gut. Aber ich verstehe das nicht. Und es gehört für mich auch zum ungeheuchelten Glauben, dass ich nicht Vertrauen vorspiele, wo es nicht da ist. Aber auf der anderen Seite, und das verstehe ich schon auch, wo das ein bisschen herkommt, ist auch wichtig, dass wir uns nicht in diesem Zweifel suhlen und uns da drin wälzen und sagen, oh, alles so schwierig, sondern dass wir dann auch mal hingehen und sagen, ich setze meinen Geist ein, um meiner Seele zu befehlen, was richtig ist. Versteht ihr das? Also hab ich jetzt nicht die Zeit, das zu erklären, aber wer das nicht versteht, der darf nachher gerne auch zu mir kommen, dann erkläre ich das persönlich. Aber dass wir einfach das, was wir als richtig erkannt haben, so wie bei unserem Gewissen, dass das, wovon wir wissen, dass es die Wahrheit ist, dass wir das unserer Seele auch mal sagen. Sagen, Seele, jetzt reiß dich mal am Riemen und bekenn mal die Wahrheit. Genau. Die Renate, die arbeitet ja in einem Goldankaufs, oder wie heißt das? Also so Zeug, wo man halt Sachen bringen kann. Und eine ihrer Aufgaben ist rauszukriegen, ob das Zeug, was man ihr bringt, echt ist. Und da könnte man zum Beispiel hergehen, was sie vermutlich nicht macht, weil sie andere Methoden hat, aber man kann zum Beispiel mal hergehen und so einen Ring an der Oberfläche mal ein bisschen kratzen und wenn da drunter Gold rauskommt, dann ist er echt. Macht ihr auch? Und wenn die oberste Schicht weggeht und da drunter dann Silber oder Kupfer oder Messing oder was weiß ich was rauskommt, dann stellst du fest, ja, nicht echt. Die Frage ist, was kommt bei dir raus, wenn man kratzt an der Oberfläche? Jemand hat mal gesagt, Christen sind wie Zahnpasta. Wenn es Druck gibt, weißt du, was drin ist. Gut, und zum Schluss das Ziel. Das Ziel, auf was wir eigentlich hinstreben. Also, ich mache das, lese nochmal oben, was ich gesagt habe. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und jetzt möchte ich zu dem Ziel nochmal was sagen. Welches Ziel hat Gott mit uns? Klar, haben wir jetzt gelesen, das Ziel ist Liebe. Die Erfüllung, das Ende, das, worauf es hingeht, das ist, in diesem Fall schreibt Paulus, ist die Liebe. Aber Gott hat noch ein anderes Ziel mit uns. Er möchte uns ans Ziel bringen. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir alle wachsen und dass wir alle ihm ähnlich werden. Dass wir erkannt werden, wie wir erkannt, dass wir erkennen, wie wir erkannt worden sind. Dass wir Jesus erkennen, wie er ist. Dass wir seine Wesenszüge annehmen. Und dass wir so lieben, wie er liebt. Also so möchte ich die Liebe jetzt eigentlich mal definieren. Wenn wir sagen, Gott ist Liebe, dann ist das Ziel, was Gott mit uns eigentlich hat, ist nicht, dass wir die Liebe machen, dass wir die Liebe aus uns rausquetschen, sondern dann ist es eigentlich, dass wir so werden wie derjenige, der die Liebe ist. Versteht ihr den Gedanken? Wir müssen die Liebe nicht machen, sondern wir werden die Liebe. Vielleicht ein bisschen zu esoterisch, philosophisch, was weiß ich was, aber das ist genau das, was die Bibel eigentlich will. Wir sollen Gott ähnlich werden und Gott ist die Liebe. Und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dann passiert auch das, was wir in einem Bibelvers lesen, der mir als Pastor und Lehrer immer so ein bisschen Angst macht, wo es heißt, keiner wird den anderen mehr belehren. Dann werde ich arbeitslos. Ich glaube bloß, dass das vermutlich erst in der Ewigkeit passieren wird. Aber dass wir einander nicht mehr belehren müssen, weil wir alle Jesus ähnlich geworden sind. Und jetzt ist die Frage, wann passiert das? Jetzt habe ich gerade gesagt, es wird wahrscheinlich in der Ewigkeit passieren. Aber ich möchte euch an dem Punkt zum Schluss noch einen Gedanken weitergeben, den ich mal in einem Traktat von Keith Green gelesen habe. Ich habe das hier, glaube ich, auch schon mehrfach erzählt. Da sitzt so ein Cartoon auf der Titelseite von dem Traktat. Da sitzt einer mit einer Harfe auf einer Wolke und guckt ganz traurig in die Gegend. Und im Hintergrund unterhalten sich zwei, vermutlich Petrus und ein anderer Engel. Und da fragt der eine den anderen, was ist denn mit dem los? Warum ist der so traurig? Und da sagt er, ja, es ist Sonntagabend, 18.40 Uhr und er vermisst die Lindenstraße. Kannst du jetzt eine andere Sendung einsetzen, was weiß ich, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder sonst irgendwas. Und in dem Traktat geht's dann, also der Titel des Traktates ist Will you be bored in heaven? Wirst du dich im Himmel langweilen? Und da geht's eben darum, dass viele Christen denken, dass wir hier auf Erden eigentlich leben können, wie wir wollen, und dann macht's Schnipp und dann werden wir uns verwandeln und dann im Himmel ist plötzlich alles anders. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau, ob Keith Green recht hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Haltung, die er in dem Traktat uns vorschlägt, auf jeden Fall eine gute Haltung ist. Nämlich, dass wir sagen, wir sollten nicht darauf warten, dass Gott diesen Veränderungsprozess übernatürlich im Augenblick unseres Todes oder der Auferstehung plötzlich an uns vornimmt, sondern wir sollten hier auf Erden Jesus ähnlich werden. Wir sollten hier auf Erden uns das zu eigen machen, was Gott wichtig ist, und unser Denken mit ihm in Einklang bringen. Und ich denke, das ist das, was Paulus hier uns sagen will. Er sagt, unsere Lehre soll darauf ausgerichtet sein, dass wir ein gutes Gewissen haben, dass wir einen ungeheuchelten Glauben haben und dass wir, was war das Dritte? Bitte? Ja, das Ziel ist nicht der dritte Punkt. Wie habe ich es formuliert, dass ich es nicht falsch sage? Reines Herz war das erste. Habe ich ins Boxhorn gejagt. Ein reines Herz. So. Und dann aus diesen drei Quellen speist sich das quasi, dass die Liebe daraus wächst. Und dass wir Jesus ähnlich werden. Und das soll eigentlich das sein, was uns als Gemeinde vorantreibt, dass wir ihm ähnlich werden, dass wir ein gutes Bild von ihm abgeben und dass die Menschen sagen, also wenn Christsein so aussieht, dann bin ich auch dabei. Und das würde ich schön finden, wenn es bei uns so wäre.